walk in.
Es ist 7:30 morgens und ich bin immer noch im Nachtzug nach Budapest.
Hallo, hier ist Mili. Ich fahre mit dem Zug aus Bulgarien nach Berlin. Ja, also ihr kennt ja schon das Spiel.
Genau, wir kommen bald an in Budapest. Und danach habe ich mir eine Free Biking Tour gebucht. Das habe ich noch nie gemacht, so eine Fahrradtour. Ich kenne das nur aus Berlin, die nervigen Fahrradtouren, die immer irgendwo an der Fahrradweg anhalten müssen und man irgendwie um die herumfahren muss. Das bin ich auf meinem Weg zur Arbeit. Und heute sehe ich die andere Seite der Medaille und bin die nervige Touristin. Ich freue mich drauf. Ihr hört Der Heimweg. Nach einer 16-stündigen Fahrt mit dem Nachtzug gibt es ehrlich gesagt nichts Besseres als eine Fahrradtour. Ich habe die Bewegung auf jeden Fall gebraucht. Zum Glück habe ich das perfekte Herbstwetter dafür erwischt. Sonnig, ohne Wind, nicht zu warm, nicht zu kalt.
Okay, so basically I assume you all know that we are riding in a straight line. I'm going to show it to you when we're turning right.
Das ist unser Guide, Jonathan aus Israel. Er hat uns noch vor der Tour vor seinem häufig selbstironischen schwarzen Humor gewarnt.
You can stop me halfway. If I'm boring for you, tell me to shut up. I'm not offended easily. If something is more interesting for you, just tell me. Okay?
Sure. Great.
Die Fahrradtour ist heute eher schlecht besucht. Nur ich und zwei junge Frauen aus Australien sind da. Alana und Katharina heißen sie. Sie kennen sich nicht. Sie sind zufällig beide an diesem Tag zu dieser Fahrradtour in einer Stadt am anderen Ende der Welt von ihrer Heimat erschienen.
You can place your bicycles over here and we're going over there for a second.
Unser erster Stopp auf der Tour ist an einem kleinen Platz im Zentrum von Budapest. Hinter uns die Donau. Schön, dich wiederzusehen, liebe Donau. Zuletzt stand ich ja vor 2 Tagen an deinem bulgarischen Ufer und habe auf Rumänien geschaut. Und jetzt sind wir beide hier.
Can you all see that bird above me?
Vor uns sehen wir einen steilen Hügel. Eine Seilbahn fährt hoch zur Budapester Burg. Oben auf dem Hügel zwischen den Bäumen steht die Statue eines Riesenvogels mit gestrecktem Flügel und einem Schwert in den Klauen.
That bird is very important. It's called Turul and he is the magical protector of the Hungarian people.
Turul war treuer Begleiter der Ungarn, als sie aus Asien nach Europa migriert sind. So lautet zumindest die Legende. Er flog über sie, zeigte ihnen, welche Wege sicher sind, wo sie Essen und Trinken finden. Die Ungarn gaben Turul das Schwert des ersten ungarischen Königs. Und sie sagten, wo du dieses Schwert fallen lässt, dort werden wir leben, Turul. Dort werden wir unser Königreich um dich herum bauen. Wir werden dich schützen, so wie du uns auf dem Weg dorthin geschützt hast.
So Turul dropped his sword right here. And this is why all of Hungary starts right here. This is the 0 kilometer point.
Hier, wo wir jetzt stehen, fiel das Schwert, besagt die Legende. Ein anderer Fun Fact über den Turul ist, dass er immer in die Richtung des feindlichen Landes zeigt.
And where does it point to? Of course it points to Romania.
Erinnert ihr euch zufällig daran, was Michael Jackson vom Balkon des Parlamentspalasts in Bukarest gerufen hat?
Hello Budapest. Which is kind of the worst thing you can say from that balcony.
Und jetzt wird klar, warum das Schlimmste ist, was Michael hätte sagen können. Rumänien und Ungarn sind nicht gerade beste Freunde. Soweit ich den Konflikt verstehe, also sehr oberflächlich, da geht es vor allem um Transsilvanien und um ein paar andere Regionen. Nach dem Ersten Weltkrieg und der Auflösung der Österreich-Ungarns sind diese Regionen Teil Rumäniens geworden. Bis heute lebt dort aber eine große ungarische Minderheit. Tricky Geschichte. bin daran gewöhnt vom Balkan, dass jedes Land mit jedem seiner Nachbarländer über irgendwas zerstritten ist. Meistens geht es um Gebiete, die über die Jahrzehnte mehrmals den Besitzer gewechselt haben. Manchmal geht es um die Frage, aus welchem Land ein bestimmtes Salatrezept ursprünglich stammt. Ja, ich weiß, das klingt vielleicht witzig, es kann aber schnell ernst werden. Deswegen hier ein kleiner Exkurs. Um bei dem Salatbeispiel zu bleiben. Es gibt auf dem Balkan einen Salat, der in leicht abweichender Rezeptur in mehreren Ländern existiert. In Bulgarien heißt der Shopska Salata. Und ich würde ihn so zubereiten.
Das ist Jetzt haben wir den Salat. Die Salatkochshow mit Milica Tekeljeva. Heute auf der Karte ein Balkan-Klassiker. Shopska Salata. Und der geht so.
Tomate, Gurke und geröstete Paprika grob schneiden. Zwiebel und Petersilie klein hacken. Alles mit Salz und reichlich Sonnenblumenöl vermischen. Obendrauf weißen Kuhmilchkäse reiben. Also das ist sowas wie Feta, aber in Bulgarien nennen wir es natürlich nicht Feta. Und dann eine ganze scharfe Paprika on top.
Jetzt haben wir den Salat. Schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Millie den libanesischen Brotsalat Fattoush zubereitet.
So, dieser Salat unter diesem Namen, Shopska Salata, der ist praktisch ein Nationalgericht in Bulgarien. Er trägt die Farben der bulgarischen Nationalflagge. Weiß wie der Käse, grün wie die Gurke, rot wie die Tomate. Shopska Salat gibt es in jedem bulgarischen Restaurant. Ihn macht jeder im Sommer bei sich zu Hause, am besten natürlich mit Tomaten direkt aus dem eigenen Garten. Und es gibt sogar Lieder über diesen Salat. Also mindestens ein Lied.
Shopska Salata.
Wenn man auf Bulgarisch über die Geschichte dieses Salats recherchiert, kann man Folgendes lesen. Shopska Salata wurde in den 50ern von der staatlichen Tourismusgesellschaft Balkantourist im kommunistischen Bulgarien geschaffen. Das Rezept wurde zum ersten Mal 1956 veröffentlicht, und zwar im Kochbuch Kniga za domakinjata, also Buch für die Hausfrau. Trotz dieser ganz genauen Quellenangabe ist die Herkunft des Shopska Salats seit eh und je ein Streitpunkt auf dem Balkan. Auf der nordmazedonischen Wikipedia-Seite ist er zum Beispiel folgendermaßen beschrieben. Eine traditionelle mazedonische Vorspeise, die außerdem auch noch für Bulgarien und Serbien charakteristisch ist. Und auch in Serbien wird der Salat häufig als serbisch deklariert. 2022 fiel in einem Interview mit dem stellvertretenden Vorsitzenden des Serbischen Rats für elektronische Medien folgende Aussage. Die Bulgaren essen Shopska Salata, wissen dabei aber nicht, dass die Schoppen eigentlich Serben sind. Also in dem Interview wurde behauptet, dass eigentlich alle Bulgaren in Wirklichkeit Serben seien. Es ging nicht nur um den Salat. Aber dieses Zitat über den Salat und die These, er sei ja auch serbisch und nicht bulgarisch, wurde zum Aufhänger von einigen empörten Artikeln in den bulgarischen Medien. Daraufhin hat ein bulgarischer Politiker aus einer der rechten Parteien wiederum gefordert, dass der serbische Botschafter wegen dieser beleidigenden Aussage aus Bulgarien vertrieben werden soll. Das ist natürlich nicht passiert. Was passiert ist, ist, dass sich wegen dieser populistischen Aktion eine Woche lang Leute in Bulgarien und in Serbien über einen Salat aufgeregt haben. Anstatt zuzugeben, dass Gurke, Tomate und Käse in beiden Ländern einfach gleich lecker schmecken. Und darauf mit einem Glas eiskaltem Schnaps anzustoßen.
1, 3.
Prost! Der Salatexkurs ist damit beendet. Zurück zu unserer Budapester Fahrradtour. So, wo waren wir jetzt? Ah ja, der Turul. Also eine Vogelstatue, die in Richtung Rumänien schaut, das ist ein subtiler Weg, dem unbeliebten Nachbarn den Vogel zu zeigen. Weniger subtil ist die nächste Sehenswürdigkeit, die wir uns anschauen.
Basically, the artist declares here that the Russians conquered Hungary because they couldn't fuck.
Jonathan bringt die Kunstanalyse hier skrupellos auf den Punkt. Beim Kunstwerk, das wir uns gerade anschauen, handelt es sich um eine Miniaturskulptur eines sowjetischen Panzers T-34. Sie sieht aus wie ein altes Kinderspielzeug, das jemand hier am Donauufer gegenüber vom ungarischen Parlamentsgebäude vergessen hat. Solche Panzer waren während des Zweiten Weltkriegs in Budapest im Einsatz. Auch der ungarische Volksaufstand gegen die kommunistische Regierung wurde 1956 unter anderem mit diesen Panzern niedergeschlagen. Aber dieser T-34 hier, er hat eine Besonderheit.
This is the spot-on design, apart from the floppy dick at the end, which is more related to the people inside the tank than the tank itself.
Statt stolz aufrecht zu stehen, blickt die Panzerkanone schlaff nach unten. Dieses Werk über die Impotenz der russischen Armee hat der ukrainischen Bildhauer Mikhailo Kolodko geschaffen. Er wohnt seit einigen Jahren mit seiner Familie in Budapest. Und in dieser Zeit hat er seine Miniskulpturen überall in der Stadt platziert. Und zwar illegal. Entfernt werden sie aber nicht.
Nobody removes them because they're all about celebration of Hungarian heritage and culture, which would be very unlikely for the government to actually do something about it. But he doesn't get permits for that, just places them. Okay?
Well, what is the... How do Hungarians feel about Russia at the moment?
Wow, okay.
Schwierige Frage, die ich hier Jonathan stelle. Er erzähle mir später, wie die Ungarn heutzutage zu Russland stehen, sagt er. Wir hätten lang genug hier gestanden, wir sollten weiterziehen. Später, genau an dem Punkt in der Tour, als Jonathan über die aktuellen ungarisch-russischen Beziehungen anfängt zu erzählen, schaltet sich mein Aufnahmegerät mysteriöserweise aus. Der Akku ist leer. Deswegen gebe ich euch jetzt eine super kurze Zusammenfassung dieses extrem komplexen politischen Themas. Ungarns Politik ist seit 2010 vom Ministerpräsidenten Viktor Orbán bestimmt. Der war bis Anfang der 2000er ein Kritiker Russlands. Seitdem hat er aber eine Kehrtwende vollzogen. Russische Unternehmen haben viel Geld in Ungarn investiert und das Land ist abhängig von russischer Energie. Öl, Gas, Atomkraft. Außenpolitisch sieht Orbán das Land zwischen Ost und West, zwischen EU, USA und Russland. Er beruft sich auf Neutralität, kritisiert Waffenlieferungen an die Ukraine und Sanktionen gegen Russland und er trifft sich weiterhin mit Wladimir Putin. Ein großer Teil der ungarischen Bevölkerung nimmt Russland als Bedrohung wahr. Und trotzdem zeigen Umfragen eine grundsätzliche Zustimmung für viele von Orbáns außenpolitischen Entscheidungen. Entscheidungen, die im wunderschönen neogotischen Gebäude getroffen werden, das am gegenüberliegenden Donauufer in der Herbstsonne glänzt. Vielleicht sitzt Orbán jetzt in diesem Moment dort und überlegt sich die nächste prorussische Aktion, die er bald im EU-Parlament bringen kann. Zum Trotz der anderen Mitgliedsländer. Aber ich verliere jetzt keine Zeit mehr mit Gedanken an Viktor Orbán. Heute bin ich als Touristin hier, um touristische Sachen zu machen und nicht um über seine Politik nachzudenken. Bevor wir wieder auf unsere Fahrräder steigen, gibt es noch Zeit für ein Gruppenfoto vor dem Gebäude des ungarischen Parlaments.
Let's do a group photo to commemorate this tour. An Australian sandwich.
Ein australisches Sandwich. Ich in der Mitte mit meinen zwei neuen australischen Bekanntschaften auf jeder Seite. Katharina und Alana lachen laut über meinen dummen Witz. Das ist ein gutes Zeichen. Darauf folgt etwas Smalltalk auf der weiteren Fahrradfahrt.
Such a lovely day to have a bike tour.
Oh, it's gorgeous. Whereabouts in Germany are you from?
I'm from Bulgaria.
You're from Bulgaria?
Yeah, but I live in Berlin.
Oh, okay.
Und darauf folgt ein spontanes gemeinsames Mittagessen nach der Tour. In einem sehr schicken ungarischen Restaurant. Also wir haben uns so drei Hauptgerichte geteilt, eine Vorspeise so und eine Flasche Wein, zwei Nachtische. Und wir haben dafür weniger als 70 Euro bezahlt für alles. Was für ein Schnäppchen. Das Restaurant kann ich übrigens absolut weiterempfehlen. Das heißt Ghetto Gulasch. Also, falls ihr irgendwann in Budapest seid und gerne Gulasch esst, dann geht unbedingt dort zum Mittagessen. Ihr werdet es nicht bereuen.
Es war super, ein super schönes Mittagessen. Wir saßen da so zwei Stunden lang. Es war sehr witzig mit den beiden. Die sind ins Museum gegangen. Ich bin in meine Unterkunft erstmal gegangen, um meine Sachen abzustellen. Und danach gehen wir ein paar Bierchen trinken, denke ich. Mal schauen. Ich bin auf jeden Fall sehr froh, Begleitung gefunden zu haben.
Ich gehe raus in die Budapester Nacht. Während ich in meiner Unterkunft war, ist es schon komplett dunkel geworden. Ich laufe durch die hell beleuchteten Straßen in der Altstadt. Ich bin absolut plan- und ziellos. Die Einkaufsstraßen und Restaurants sind voller Menschen. Ich habe keine Ahnung, wo ich genau bin. Ich biege einfach immer dorthin ab, wo ich mehr Menschen sehe. Ich denke mir, je größer die Menschenmasse, desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass ich etwas Interessantes finde. Irgendwann komme ich wieder zum Fluss.
Ich stehe wieder am Donauufer. Und dieses Mal aber nicht in Russe, in Bulgarien und schaue nach Rumänien auf der anderen Seite des Flusses, sondern ich bin gerade in Pest und schaue auf Buda.
Ah ja, Fun Fact übrigens. Also vielleicht kennt ihr das alle schon, aber für mich persönlich war das ein neuer Fun Fact. Buda und Pest waren früher zwei Städte, die durch die Donau getrennt waren. Man lernt ja nie aus.
Komplett andere Aussicht. Es ist nachts und alles ist schön beleuchtet. Die ganzen schönen Gebäude, der Schloss oder Burg, die Türme. Es gibt mehrere Touriboote auf dem Fluss. Und deswegen kann man auch die kleinen Wellen hören. Was mir aufgefallen ist, je weiter ich nach Nordwesten fahre, beziehungsweise nach Westen, desto in Anführungsstrichen europäischer sieht alles für mich aus. Das ist so ein Begriff, was man in Bulgarien gerne benutzt, so europäisch. Bulgarien ist natürlich auch in Europa. Aber Osteuropa, da ist alles noch ein bisschen anders.
Wenn man in Bulgarien von europäisch spricht, dann meint man damit eigentlich westeuropäisch. Ordnung ist europäisch. Pünktlichkeit ist europäisch. Perfekt gemähter Rasen und ordnungsgemäß gestrichene Fassaden sind europäisch. Im Gegensatz dazu sind wir auf dem Balkan Chaoten. Wir versuchen ständig zu schummeln und wir kennen überall jemanden, der uns dabei weiterhelfen kann. Und wir färben die Fassade unserer Wohnung in der Platte mit einer anderen Farbe als alle anderen, weil wir uns mit den Nachbarn auf keine Farbe für die ganze Platte einigen können. Zumindest so sehen wir uns häufig im Vergleich zum Westen. Und der Westen, der sieht uns ja auch häufig so.
There's this new movie of Radu Jude that was at the Berlinale this year.
Das ist meine rumänische Freundin Andrea. Ihr kennt sie schon aus der letzten Folge.
And there, I think there I found out about the stereotypes between the Hungarians and the Romanians. And apparently Hungarians think Romanians are just like uneducated peasants.
Hier kurz ein Disclaimer. Mir ist bewusst, dass es wahrscheinlich sehr unhöflich von mir ist, in der ungarischen Folge eine Rumänin zu Wort kommen zu lassen. Und glaubt mir, ich hätte gerne die ungarische Perspektive dargestellt. Aber ich kenne leider keine Ungarinnen und ich habe auch auf dieser Reise keine kennengelernt. Also ich hoffe, ihr verzeiht es mir.
It's true, I think, like, throughout history, Hungary was at a much higher economic level than Romania. So they looked down upon us and are like, oh, these peasants. So I thought that's quite funny. I was very amused by this. Like, yeah, they don't have culture. They don't have, and indeed, like, you know, Budapest looks very different from Bucharest. So
über die Architektur in Rumänien und Bulgarien, darüber habe ich ja bereits in der letzten Folge berichtet. Falls ihr sie noch nicht gehört habt, ne? Ihr wisst schon. Zugegebenermaßen, was für uns auf dem Balkan der Westen ist, ist ja aus deutscher Sicht noch der Osten. Und hier in Budapest habe ich das Gefühl, dass ich zwischen diesen beiden Welten stehe. Aber was die Architektur angeht, ja, hier sieht alles anders aus.
Und wir haben auf jeden Fall nicht solche prächtigen, krassen, beleuchteten Burgen an irgendwelchen Hügeln. Also in Bulgarien zumindest nicht so wirklich.
Das stimmt so nicht ganz, Millie. Also da ist, wir haben schon ein paar Burgen, die noch stehen, aber halt nicht in diesem Ausmaß, ne?
Also ja, das ist mir heute aufgefallen, dass Sachen mir jetzt europäischer in Anführungsstrichen vorkommen, also westeuropäischer. Und dass ich mich jetzt nicht mehr so, sagen wir mal, zu Hause fühle.
Wenn ich ehrlich bin, haben die prächtigen Budapester Gebäude wenig damit zu tun, dass ich mich nicht zu Hause fühle. Ich fühle mich nicht zu Hause, weil ich alleine bin. Weil ich niemanden in Budapest kenne, außer meinen neuen australischen Bekanntschaften natürlich. Wenn ich in die Aufnahmen von diesem Reisetag reinhöre, wird mir klar, wie wichtig es mir ist, Gesellschaft zu haben. Ich klinge so glücklich und hoffnungsvoll, wenn ich über diese zwei Frauen spreche, die ich bis vor ein paar Stunden nicht mal kannte.
Und ich warte gerade, dass sich meine zwei neuen australischen Freundinnen zurückmelden, damit wir wieder essen gehen können. Darauf freue ich mich sehr. Nicht, dass ich Hunger hätte, aber mit denen essen gehen macht Spaß.
Aber warum ist es mir überhaupt so wichtig? Warum habe ich so eine Angst davor, allein zu sein? Ich bin ja mit 19 nach Berlin gezogen. Um genau zu sein, ich bin meinem damaligen Freund hinterhergezogen. Und ein paar Monate später war unsere Beziehung vorbei. Also war ich alleine. Zum ersten Mal in meinem Leben. Weit weg von meiner Familie, weit weg von allen meinen Freunden, in einem fremden Land, wo ich versucht habe, mit fremden Menschen in einer Fremdsprache Freundschaften zu schließen. Und das war nicht einfach. Mittlerweile sind 13 Jahre vergangen. Ich habe zum Glück viele gute Freunde in Berlin. Aber ich glaube, die Einsamkeit der ersten Jahre hat mich nachhaltig geprägt. Das spüre ich nach wie vor manchmal, wenn ich neue Leute treffe. Neue Freundschaften haben eine Honeymoon-Phase. Du willst so viel Zeit mit der anderen Person verbringen, wie es nur geht. Es gibt noch so viel, was du über sie nicht weißt. Du willst alles erfahren, alles erfragen, ihre witzigen Geschichten hören, deine witzigen Geschichten erzählen. Sie wird so lachen, wenn sie hört, wie du mit 13 deinen Zahn gebrochen hast, während du im Ferienlager andere Mädchen beigebracht hast, wie man headbangt. Die Geschichte hast du schon so lange niemandem zum ersten Mal erzählt. Und sie ist eine der besten in deinem Repertoire. Und gleichzeitig machen neue Freundschaften nervös. Dieses Schmetterlingsgefühl im Bauch. Finden sie mich auch wirklich interessant und witzig? Oder haben sie nur aus Höflichkeit über meinen australisches Sandwich-Witz gelacht?
Das war eigentlich ein ziemlich dummer Witz.
Vielleicht fanden sie das gemeinsame Mittagessen nicht so schön wie ich.
Vielleicht melden sie sich nie wieder.
Oder erfinden irgendeine Ausrede, um sich nicht wieder mit mir zu treffen.
Oder vielleicht haben sie was Besseres zu tun.
Meine Angst vor dem Alleinesein ist am Ende doch nicht gerechtfertigt. Alana hat wirklich andere Pläne. Aber Katharina meldet sich. Sie ist heute Abend am Start. Und sie bringt noch Claire mit. Die beiden haben sich im Hostel kennengelernt. Wir entscheiden uns für ein kleines japanisches Restaurant. In meiner Aufgeregtheit bin ich natürlich überpünktlich. Durch das Restaurantfenster sehe ich genau zwei Tische. Mehr gibt es drinnen nicht. Sie sind außerdem beide besetzt. Ich setze mich also an den einzigen Tisch draußen und warte.
Hi, how are you?
Hello.
This is Claire.
Hi, nice to meet you.
Millie.
Hi.
So.
Millie. Okay.
Nice. Lasst euch nicht von Claires perfektem amerikanischen Akzent täuschen. Sie ist eigentlich Französin.
So I've just finished my master's degree. I'm trying to figure out what I'm gonna do with my life.
Um herauszufinden, was sie aus ihrem Leben machen will, reist Claire jetzt erstmal durch Europa.
I think it's helping me knowing who I am. Getting to know myself.
Katharinas Geschichte ist ähnlich. Sie hat vor ein paar Monaten ihren Job als Konditormeisterin in einem Restaurant in Australien verlassen. Sie hat ihren Rucksack gepackt und ist nach Europa geflogen. Jetzt ist sie ein paar Monate lang hier. Danach schaut sie weiter. Claire und Katharina sind jünger als ich. Mit Mitte 20 sind sie von mir mit meinen reifen 30 Jahren gefühlt Lichtjahre entfernt. Sie sind voller Freiheit, Neugier und Selbstfindungslust. Ich habe mir die Zeit für eine Selbstfindungsreise nie erlaubt. Seitdem ich nach Berlin gezogen bin, habe ich immer entweder studiert oder gearbeitet und ich bin nicht einfach so random durch Europa gereist. No judgment übrigens. Ich finde das richtig cool. Aber meine Selbstfindung fand einfach irgendwie nebenbei statt. Und auch diese Reise von mir hat ein konkretes, pragmatisches Ziel. Einen Start und einen Endpunkt. Und eine Deadline. Mein Grund für die Reise ist nicht, mich selbst zu finden, sondern einfach zurück nach Berlin zu kommen. Oder zumindest war Selbstfindung nicht mein ursprünglicher Grund für diese Reise. Während wir uns weiter unterhalten, stelle ich fest, dass unsere Reiseerfahrungen eine wichtige Gemeinsamkeit haben. Wir sind uns alle drei einig. Das Schönste am Reisen sind die Leute, denen man unterwegs begegnet.
Just meeting so many people is also making me different as well. I think it's like everyone is a little piece of a puzzle and you're just becoming a new puzzle every time you meet someone new. So
I would piggyback off of what Claire said because I feel like I've opened up a lot more.
Yeah.
And you find out so much about people that you just never even think, you'd never consider, you know. You meet them and you start chatting with them and you learn about their experiences, about where they've been and things that they've done and people they've met, or the food that they've ate, like eaten or shared with someone. And it's so cool learning all these things. Like I've met people with jobs I didn't even know existed, kind of stuff. So that really helps shape you as a person.
Wir ziehen mit unserer Unterhaltung weiter in eine laute Bar. Wir reden über das Älterwerden, über Männer, über unsere Lieblingslieder, über unsere Ängste. Darüber, dass Claire wie eine junge Reese Witherspoon aussieht und dass Katharinas Arbeitserfahrung im Restaurant erschreckend ähnlich zur Serie The Bear ist. Ich erzähle meine Geschichte über den gebrochenen Zahn beim Headbanging im Ferienlager. Sie kommt gut an. Wir trinken Bier und quatschen und lachen. Und alles fühlt sich so leicht und natürlich an, als würden wir uns schon viele Jahre kennen. Ich will gar nicht gehen, aber mein Zug fährt morgen früh weiter. Kurz vor 1 Uhr morgens stolpern wir aus der Bar heraus. Wir laufen eine Weile in die gleiche Richtung. Ich bin glücklich und am Kichern und mehr als ein bisschen angetrunken. Wir planen schon, wann wir uns das nächste Mal sehen.
Berlin on the 29th to the 26th to the 29th. 30th.
No.
Next time I'm in Europe. In 2 years time. No. When I come back, don't pee, please. Okay.
Und dann kommen wir zu einer Kreuzung, wo sich unsere Wege wortwörtlich trennen.
Take care. Have a nice little trip back.
Yeah. Thank you.
Have a good night.
We need to part now because if we don't,
we'll never do it.
We'll stand here all night. Yeah. The sun will come up. It will start raining. So.
Yeah.
See you soon.
Exactly.
Nach den Umarmungen und dem Abschied tauche ich sofort tief ein in eine leicht alkoholisierte, nostalgisch-nachdenkliche Laune.
Ich fühle mich irgendwie super jung gerade. Es ist so eine junge Sache, sich so auf einer Art und Weise mit Menschen kennenzulernen. So spontan und gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass wir richtig gut befreundet sein könnten, wenn wir im richtigen Moment am richtigen Ort gewesen wären für länger als eine Nacht. Und ja, das ist ein bisschen traurig, dass man so Menschen begegnet und dann sind sie wieder weg. Und ich weiß, dass ich sie nie wieder in meinem Leben sehen werde. Auch wenn wir andere Pläne geschmiedet hätten heute Abend oder haben. Aber vielleicht ist das auch keine schlechte Sache. Eine perfekte Mini-Freundschaft, für immer gespeichert in meinen Erinnerungen an diesen perfekten sonnigen Tag in Budapest. Eine Nacht in einer Bar, die für sich alleine steht. Wie ein Kurzfilm, ohne Fortsetzung. Vollkommen. Abgeschlossen. Die genaue Dosis Gemeinsamkeitsgefühl, die ich heute gebraucht habe. Und meine Freunde sind ja da. Sie warten auf mich. Ja. In Berlin.
Was auch immer. Ich will gerade einfach nur mich hinlegen. Und dann steige ich in den nächsten Zug. Und darauf habe ich null Bock. Aber it is what it is. Ich möchte mich morgen ein bisschen ausruhen. Hoffentlich schaffe ich das.
Ja, dann geh doch lieber schlafen, liebe Millie. Wir wollen ja nicht, dass du deinen nächsten Zug verpasst. Es ist noch ein langer Weg bis nach Berlin. Und auf diesen Weg machen wir uns bei der nächsten und letzten Folge von Der Heimweg. Der Heimweg ist ein Pull Artists Original. Executive Producers Maria Lorenz Bockelberg und Frieda Morische. Redaktion Felix Böhme und Wenzel Bormeier. Regie Christian Köker. Musik Benjamin Meyer. Cover Design Greta Verlage und Jasmin Da. Skript und Produktion Milica Tekeleva. Ein besonderer Dank in dieser Folge geht an Katharina, Alana und Claire für diesen zauberhaften Tag, den wir zusammen in Budapest verbracht haben. Wherever you are, I hope you're doing well. Danke auch an euch alle da draußen fürs Hören. Liken, abonnieren, teilen, Mail schreiben an heimweg@poolartists.de und dann einen richtig schönen Tag haben. Die Reise geht nächste Woche weiter mit der letzten Folge von Der Heimweg.